von B2B-Plattformen, verstanden, so, den Aufbau von B2B-Plattformen, sogenannten Innovationsplattformen und die Gestaltung von Partnerökosystemen in den Blick und damit die fortschreitende digitale Vernetzung im Businessbereich und wie diese Dynamik angetrieben wird. Dazu beleuchten meine Kollegen vom ISF München, Kurt Rachlitz aus dem Smart Genolab Projektteam und Dr. Alexander Ziegler vom High-Value-Projekt zunächst Entwicklungen rund um die Themen Plattform und Plattformökonomie. Kurt Rachlitz promoviert derzeit auch zu diesem Thema, ist also sehr gut drinnen, also immer zu Fragen an uns richten. Unsere Praxispartner, hier ist Spiros Alexakis, Mitglied der Geschäftsleitung bei der CS Software AG und Leiter von CS Innovation and Business Design, stellt Ihnen dann Möglichkeiten von KMUs im Umgang mit den Herausforderungen vor, die meine Kollegen in ihrem Aufriss ansprechen. Ich darf Ihnen anschließend mit der Koordinatorin, Leitung des Projektes des Experimentierraums Smart Genolab bei der CS Software AG, Frau Snirjana Sobol, ebenfalls aus dem Bereich Innovation and Business Design, Highlights aus dem Projekt vorstellen. Das machen wir in aller Kürze, damit wir dann weiter zwei Themen vertiefen können. Das wird Herr Rachlitz tun: Gestaltungsframeworks, ein Organisationsmodell für die Plattform und ein Partizipationsmetaprozess. Und dann kommen wir noch zu einer softwaretechnischen Demonstration, die uns Herr Dr. Thomas Genzler, Geschäftsführer von CS Grow und damit verantwortlich für den Bereich Strategie und Geschäftsentwicklung, demonstriert. Wir haben also noch das Vergnügen, eine softwaretechnische Unterstützung zur Vernetzung und Partizipation für Ökosysteme kennenzulernen und einen weiteren Einblick zu bekommen. Wenn Sie sich dann in der Mittagspause nicht nur ruhig zurücklehnen wollen, sondern noch ein paar Anregungen mitnehmen wollen, da sehen Sie dann Partner aus einer Forschungswerkstatt, Arena 36. Und ab 12:30 Uhr erwartet Sie die künstlerische Position zur Tagung mit dem Roboter-Jazz. Darauf hat Frau Feller verwiesen. Wir steigen dann nach der Mittagspause ein mit dem Fokus auf die Automobilindustrie. Und ich freue mich hier auf die Beiträge von Herrn Dr. Thomas Holzmann von der Collaboration Factory zusammen mit meinem Kollegen Dr. Alexander Ziegler. Also, wie eingangs besprochen, wir öffnen gern den Raum für interaktiven Austausch. Schreiben Sie uns Fragen, Kommentare, Anregungen. Wir freuen uns. Und damit kommen wir auch gleich zum Überblick Zukunft der Wertschöpfung in der Plattformökonomie. Und ich darf an Kurt Rachlitz und Alexander Ziegler übergeben.
Ja, vielen Dank, Stefanie. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier bei uns in der Session. Neben künstlicher Intelligenz zählt Plattform wahrscheinlich zu den zentralen Schlüsselbegriffen in den Debatten um die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn man sich die Alltagssprache anschaut, und einer unserer Studenten, der hat sich da mal die Mühe gemacht und Schlagzeilen aus Tageszeitungen zusammengetragen, in denen der Begriff verwendet wird, dann merkt man, dass der Begriff zu so einer Art Allerweltswort geworden ist. Es gibt die Plattform für Inklusion und die Bildungsplattform, die Social Media Plattform und die Fahrzeugplattform für Elektroautos. Die Politik hat sich daran versucht, Plattformen zu definieren. Das Bundesministerium für Wirtschaft zum Beispiel definiert in seinem Weißbuch digitale Plattformen als, Zitat, internetbasierte Foren für digitale Interaktion und Transaktion. Die EU-Kommission wiederum definiert Online-Plattformen in einem Policy Paper von 2015 als refers to an undertaking operating in two or multi-sided markets, which uses the Internet to enable interactions between two or more distinct but interdependent groups of users, so as to generate value for at least one of the groups. Beide betonen, dass Plattformen Mittler von Interaktionen sind. Aber das ist nur ein Aspekt digitaler Plattformen. Und auch wenn man in die Wissenschaft schaut, stellt man fest, dass häufig sehr unterschiedliche Gegenstandsbereiche unter dem Wort Plattform verhandelt werden. Von der Softwarearchitektur über den Intermediär bis hin zu einer neuen Form sozialer Ordnung, die auch mit dem Begriff bezeichnet wird, oder ein Organisations- und Netzwerkgebilde. Plattform ist also insgesamt ein hochgradig schillerndes Konzept, Und es existiert keine einheitliche Definition und die wird es aller Voraussicht nach auch nie geben. Es ist deshalb wichtig, in der Diskussion um Plattformen in der digitalen Transformation immer zu explizieren, was jeweils mit dem Plattformbegriff gemeint ist und worauf er sich bezieht. Sehr intensiv beschäftigt mit den verschiedenen Typen von Plattformen hat sich mein Kollege Kurt Rachlitz und er führt sie jetzt in eine wissenschaftliche Typisierung von Plattformen kurz ein.
Genau, danke Alex. Ich hoffe, ich bin gut hörbar. Ich übernehme sozusagen den begrifflichen Teil jetzt und will auf zwei Aspekte eingehen, und zwar einmal die Heterogenität des Phänomens und die Multiperspektivität. Also darauf, dass es auch schon sehr unterschiedliche Typologien von Plattformen gibt und andererseits darauf, dass es in der Wissenschaft sehr unterschiedlich betrachtet wird, das Thema. Zu den Typologien, das ist zunächst gar nicht verwunderlich, dass es unterschiedliche gibt, denn das Thema, wenn Sie darüber nachdenken, begegnet uns ja tatsächlich überall. In ganz unterschiedlichen Bereichen kommt das Thema vor und deshalb muss die Wissenschaft irgendwie damit umgehen und schafft verschiedene Typologien. Also Duller 2018 macht einen Schreck, 2016 macht eine andere. Es gibt allein 20 Plattformdefinitionen und jeweils dazu dann unterschiedliche Typologien. Deshalb ich Ihnen das sage, weil wir nur auf eine fokussieren, die für unsere Session hier von Relevanz ist, und das ist die zwischen Transaktionsplattform und Innovationsplattform. Also das ist eine von vielen anderen. Und das ist deshalb relevant, wenn Sie auf die linke Seite schauen, Transaktionsplattform, dann stehen da viele bekannte Namen, LinkedIn, Facebook, Twitter, der App Store, Airbnb, Uber. Das sind also Transaktionsplattformen. Warum heißen die so? Weil dort bestehende Güter und Dienstleistungen getauscht werden. Also zum Beispiel eben, jemand hat ein Produkt und ein anderer will das haben. Jemand hat ein Asset, eine Unterkunft und jemand anderes will das haben. Im Hintergrund des Ganzen und auf Unternehmensseite mindestens genauso relevant sind die Innovationsplattformen. Die zeichnen sich dadurch aus, dass hier neue Services und Güter geschaffen werden. Da denkt man sofort vielleicht an sowas wie das, was heute schon in dem Vortrag kam, in der Vormittagssession, wie Microsoft Azure, also Cloud-Anbieter. Force.com, also die Salesforce Cloud, Apple, das Betriebssystem, Amazon Web Services. Das sind also digitale Produkte, die hier neu angeboten werden und auf der Plattform überhaupt erst geschaffen werden. Und unsere beiden Projekte, sowohl High Value als auch Smart Genolab, spielen sich eher auf der rechten Seite ab, wobei Sie später sehen werden, dass beide auch Anteile auf jeden Fall im Thema Transaktionsplattform haben. Und die These ist nämlich von Cusumano et al. Unter anderem, auf die ich mich hier beziehe, dass die erfolgreichsten Plattformen diejenigen sind, die also beide Typen miteinander kombinieren. Das also zu den Typologien und jetzt zur Multiperspektivität aus der Forschung. Ich glaube, man muss vier Sachen unterscheiden. Das erste ist die Plattformarchitektur. Meistens wird da immer nur Plattform gesagt und das macht viel Konfusion, aber eine erste Verwendungsweise ist die Plattformarchitektur. Das ist eigentlich ein Begriff aus der Informatik, Wirtschaftsinformatik. Es ist also eine bestimmte Art von Softwarearchitektur, die sich durch eine Unterscheidung von Kern und Peripherie auszeichnet. Im Kern sind sehr stabile Funktionalitäten, bestimmte Berechtigungskonzepte zum Beispiel. Und in der Peripherie, wo dann die Apps entwickelt werden, ist die Fluidität höher. Das ist ein Begriff und das ist eine Forschungsrichtung, die man beachten muss. Eine andere, die bei uns vielleicht am meisten im Fokus steht, ist die auf das Thema Organisation. Da gibt es also eine Plattformorganisation, eine Organisation, die das Ganze verwaltet und die ist im Zusammenspiel mit anderen Organisationen, den sogenannten Komplementoren, die also zum Beispiel die Apps auf eine Plattform bauen, in Interaktionen miteinander. Und dann ist die Frage, vor allem aus der Managementforschung, wie kann man denn jetzt gut so ein Leadership auf einer Plattform betreiben? Aber es stellen sich natürlich auch Fragen, wie die der macht. Also welche Abhängigkeiten gibt es von so einer Plattformorganisation? Das wäre ein zweiter Bereich. Ein dritter Bereich ist der, der jetzt fragt, ist das eine neue Art von sozialer Ordnung? Das hat der Herr Ziegler schon angedeutet. Gibt es also hier Ökosysteme, das heißt Prozesse, die zwischen den Organisationen auf Basis der Plattform stattfinden, die etwas anderes sind als Markt, etwas anderes sind als Organisation und auch etwas anderes sind als Netzwerk? Also wie ist dieses Zusammenspiel einfach sozialtheoretisch zu verstehen? Und eine letzte, auch ganz wichtige natürlich Forschungsrichtung ist die sich auch mit den gesellschaftlichen und ökonomischen Auswirkungen, Monopolisierungstendenzen und so weiter beschäftigt. Diese vier Stränge sollte man also kennen und wissen, dass aus allen vier Strängen beforscht wird. Und damit gebe ich zurück aus dieser begrifflichen Box an Alex.
Ja, was glaube ich in unseren einleitenden Ausführungen deutlich geworden ist, in diesem schnellen Ritt durch das Thema Plattform, dass Plattformen mittlerweile zu einem festen Bestandteil unserer Wirtschaft und Gesellschaft geworden sind und die werden auch nicht mehr verschwinden. Sie bieten auf der einen Seite Chancen für die Gestaltung von Wertschöpfung und Innovation, aber sie bergen auch viele Risiken, von der Erosion von Arbeitnehmerrechten über Monopolisierungstendenzen auf bestimmten Märkten bis hin zum Missbrauch der Daten, die zum Beispiel über Social-Media-Plattformen ausgetauscht werden. Die Chancen und die Risiken, die liegen eng beieinander. Aus unserer Sicht erforderlich ist daher die Erarbeitung von Wegen in eine nachhaltige Plattformökonomie. Und Erarbeitung ist, finde ich, hier ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, denn eine nachhaltige Plattformökonomie wird nicht am Reißbrett entstehen, sondern in der sozialen Praxis von Unternehmen, Verbänden, Politik und Wissenschaft, aber vor allen Dingen auch der Menschen, die Plattformen entwickeln und betreiben. Mit Blick auf die sozialwissenschaftliche Forschung, die so unsere Überzeugung ganz wichtige Beiträge auf dem Weg in eine nachhaltige Plattformökonomie leisten kann. Mit Blick darauf ist festzuhalten, dass diese sich bisher stärker auf Transaktions- wie auf Innovationsplattformen konzentriert hat und dabei insbesondere auch sehr stark auf dem Bereich Business to Consumer, also B2C. Wir plädieren dafür, den sozialwissenschaftlichen Forschungsfokus zu erweitern und zum einen Innovationsplattformen und zum anderen den Aufbau von Transaktionsplattformen im B2B-Bereich stärker in der Forschung zu berücksichtigen. Spannend ist hierbei zum Beispiel die Frage, welche Herausforderungen im organisationalen Aufbau und Betrieb von B2B-Innovationsplattformen entstehen, vor allem wenn man sie partizipativ entwickeln will. Und zum anderen die Frage, welche Herausforderungen für die Arbeitsorganisation und welche Herausforderungen für die Kompetenzentwicklung beim Aufbau von Transaktionsplattformen in der Industrie, zum Beispiel in der Automobil- oder in der Softwareindustrie, resultieren. Wir hoffen Ihnen in unserer Session Ergebnisse aus unserer Forschung und Impulse zu diesen Fragen, zu diesen Herausforderungen mit auf den Weg geben zu können. Und damit übergebe ich wieder zurück an Stefanie. Vielen Dank.
Vielen Dank, Alexander Ziegler und Kurt Rachlitz, für diesen Einblick. Spiros, du bist in deiner leitenden Position mit diesen Herausforderungen konfrontiert. Kannst du uns ein wenig erzählen, einen Einblick geben, welche Möglichkeiten KMUs haben, damit umzugehen und welchen Weg ihr bei der CRS Software AG eingeschlagen habt, in welche Richtung ihr denkt. Spiros.
Ich werde versuchen, unsere Visionen darzulegen. Bitte die nächste Folie. Mein Name ist Spiros Alexakis von der CRS Software AG. Das ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware. Und was ich präsentieren will, das ist unsere Vision der We Company, eine genossenschaftlich orientierte Aktiengesellschaft. Wir haben ja gesehen in der vorherigen Präsentation, dass Plattformen immer mehr an Bedeutung gewinnen, aber auch, dass sie Gefahren birgen, die Gefahr, dass erfolgreiche Plattformen sich zu Monopolen entwickeln, zum Nachteil der Beteiligten im Ökosystem, weil Preise und sonstige Konditionen von einem bestimmt werden. Nächste Folie bitte. Wir glauben, dass im mittelständischen europäischen Markt, besonders im Bereich der Unternehmenssoftware, das nicht gut funktionieren kann, weil wir hier kleine Märkte haben mit unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Gesetzgebungen. Wir haben viele Nischenlösungen, die vielleicht klein, aber doch erfolgreich sein können. Und nicht zuletzt möchte der Mittelstand fair und auf Augenhöhe Geschäfte betreiben. Nächste Folie. So haben wir gedacht, dass die Merkmale eines gemeinschaftlichen Unternehmens, wo alle Teilhaber mitbestimmen können, sein sollten, dass es nicht einnehmbar ist, indem nur aktive Teilnehmer stimmberechtigte Aktien besitzen, dass es innovativ ist. Das heißt, dass die Gewinne zumindest ab einer bestimmten zu definierenden Marge nicht allzu groß reinvestiert werden in das Unternehmen, dass es fair ist, weil es von einem gemeinsamen Verwaltungsrat gesteuert wird, an dem jeder Teilhaber teilnehmen kann, dass es adaptiv ist, das heißt sowohl eine Netzwerkorganisation wie auch kapitalmarktfähig und auch kooperativ. Das ist nämlich, eigentlich ist es der Grundgedanke, dass kleinere Unternehmen, um im harten weltweiten Wettbewerb zu bestehen, ihre Kräfte bündeln sollten. Nächste Folie bitte. Dazu gehört natürlich auch eine technische Plattform, das nimmt Bezug auf die vorherige Präsentation. Also wir haben sowohl Möglichkeiten zur Kommunikation zwischen den Teilnehmern wie auch Möglichkeiten zum Vertrieb und Verkauf der gemeinsamen Lösungen. Nächste Folie bitte. Und schließlich haben wir uns gedacht, dass es bestimmte Regeln für die Aktionäre gibt. Die wichtigste habe ich bereits erwähnt, dass nur Teilnehmer im Ökosystem stimmberechtigte Aktien besitzen und nach dem Ausscheiden auch verpflichtet sind zu verkaufen. Alle Aktionäre können im Verwaltungsrat repräsentiert werden und der Verwaltungsrat ist das einzige Steuerungsorgan. Und schließlich ist aber auch ein Börsengang möglich. Allerdings würden dann bei einem Börsengang nur stimmrechtslose Aktien gehandelt. Das waren unsere Grundüberlegungen vor wenigen Jahren. Auf dieser Basis haben wir die Smart Green World AG, jetzt SE, gegründet und praktisch als leeres Blatt Papier, als Experimentierraum in dem Projekt Smart Genola übergeben, damit die ersten Konzepte und Strategien im Rahmen dieses Projektes entwickelt werden. Und die werden Ihnen jetzt in den nächsten Präsentationen vorgestellt. Vielen Dank.
Herr Alexakis, vielen Dank für den Einblick. Wir schalten gleich mal weiter zu unserem Experimentierraum Smart Genolab. Snejana, knapp 3 Jahre partizipative Forschung und Gestaltung in unserem Experimentierraum. Das war eine intensive Auseinandersetzung und ist es noch. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Das ist eine sehr spannende Kooperation und Koproduktion, die wir hier verfolgen. Wir haben das schon eingangs gesagt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales finanziert, im Rahmen der INQUA-Initiative durchgeführt. Auf der nächsten Folie kurz sehen wir das auch. Genau, und die Projektpartner sind die CRS Software AG und die Smart V World SE sozusagen als Experimentierraum in Echtzeit, als Reallabor in diesem Sinne. Wir haben, und danke auch an die GESUB für die administrative Begleitung des Projektes, bei Frau Schubert habe ich mich schon bedankt. Wir gehen weiter zur nächsten Folie. Hier sehen wir eine ganze Menge von Ergebnissen, die wir in unserem Projekt produziert haben. Wir sehen das auf verschiedenen Linien. Da möchten wir mal ganz kurz reingucken, um so einen Einblick zu geben. Wir haben uns mit der Frage der Genossenschaftlichkeit auseinandergesetzt. Sie haben es gerade gehört, das mündete in einer genossenschaftlichen SE. Wir haben das Thema Partizipation verschiedensten Ebenen beleuchtet und was für Möglichkeiten es gibt für die Beteiligungsmöglichkeiten der verschiedenen Stakeholder. Wir müssen uns natürlich mit den neuen Organisationsstrukturen, neuen Organisationsdesigns auseinandersetzen und last but not least auch die Kompetenzfrage stellen, denn es gibt einen Bedarf, es gibt neue Anforderungen an Kompetenzen, die geschult werden müssen, wo man Lernsettings ermöglichen muss. In dem Fall hatten wir die Akademie im Boot. Snejana, jetzt möchte ich aber dich fragen, was waren denn deine Highlights im Projekt? Möchtest du da mal ein bisschen reinleuchten?
Sehr gerne, Stefanie. Es klang ja schon bei Spiros an, wie wichtig Smart Genolab für uns und unsere Idee einer plattformbasierten Ökosystems ist. Und wir konnten tatsächlich doch einige Konzepte, Modelle, Methoden nicht nur erarbeiten, sondern auch ausprobieren in unserem experimentierungsfreien World SE. Insofern war das ganze Projekt ein Highlight. Aber wenn ich jetzt tatsächlich einige Punkte herausgreifen muss, dann würde ich gerne den Austausch mit anderen Forschungsprojekten betonen und mit den Teilnehmern der Forschungscommunity, aber auch mit anderen Industriepartnern, wie zum Beispiel der DATEV, wie Fiducia, die diesen genossenschaftlichen Ansatz schon lange leben und sich jetzt genau wie wir hinbewegen zum plattformbasierten Ökosystem. Ein weiteres Highlight wird ja kurz gleich präsentieren, den Party Pro, ein Modell, mit dem Unternehmen ihre Prozesse partizipativ gestalten können. Und wir konnten dieses Modell unter anderem mit dem Präsidenten von Bioland diskutieren, ansatzweise evaluieren und werden jetzt Teile davon in unseren technischen Demonstrator gießen, nämlich den Entscheidungsmanagement-Demonstrator, mit dem man Entscheidungen im Ökosystem unterstützen kann. Und Thomas wird im Anschluss den Vernetzungsmanagement-Demonstrator zeigen, mit dem sich alle Stakeholder im Ökosystem vernetzen können, Informationen austauschen können. Hier ein wichtiges Schlagwort, was ja auch Martin Czipczynski schon genannt hat, nämlich digitale Souveränität. Auch dieser Aspekt war uns dabei sehr, sehr wichtig. Beim Strang Organisation ist besonders spannend unser Smart InnoLab Modell, mit dem wir aufzeigen wollten, wie denn solch ein Ökosystem organisiert werden kann, welche Arbeitsbereiche da besonders wichtig sind, welche Rollen besonders wichtig sind und haben hier auch neue Rollen geschaffen, wie zum Beispiel die des Partizipators und des Reflexators. Und du hast es schon erwähnt, da braucht es auch ein Pendant, nämlich das Kompetenzmanagement zu diesen neuen Aufgaben, zu diesem neuen Rollenmodell. Und wir haben uns hier gemeinsam mit euch Gedanken gemacht, welche Kompetenzen denn in Zukunft besonders wichtig sein werden in diesem plattformbasierten Ökosystem und sind auch dabei, diese Gedanken in einen technischen Demonstrator zu übertragen, den wir aktuell Kompetenzatlas nennen.
Vielen Dank für den Einblick, Snejana. Dann würde ich aber sagen, holen wir gleich Kurt Rachlitz ab, dass wir gleich tiefer reingehen in das Thema Organisation, Organisationsdesign und Modell. Kurt, würdest du gleich einsteigen und uns da mitnehmen in das Thema?
Genau, also ich darf jetzt in zwei dieser kleinen Pakete, die wir da geschnürt haben, etwas tiefer reinblicken mit Ihnen. Und zwar einerseits in den Partizipationsprozess Partipo, der hier im Stream Partizipation ist, und auf der anderen Seite in das SGL-Modell, Smart InnoLab heißt das, SGL, das im Stream Organisation vor Ort ist. Und ich fange an mit dem SGL-Modell. Was muss man sich darunter vorstellen? Also was wichtig war in unserem Experimentierraum ist ja, dass wir zwei Dinge verbinden, nämlich einerseits das Thema Plattformökonomie oder Plattformökosystem und auf der anderen Seite das Thema Partizipation. Wie kann man das zusammenbringen, obwohl doch erstmal sozusagen von den empirischen Fällen, die wir kennen, ja die Hyperscaler wurden heute Vormittag auch genannt, alles dagegen spricht, dass das sehr partizipativ abläuft. Tendenziell läuft das eher sozusagen monopolistisch zentral ab. Und was wir versucht haben, ist jetzt ein Artefakt zu schaffen, das wir eben Organisationsmodell nennen. Das darf man nicht mit dem Organigramm verwechseln, aber hat natürlich Ähnlichkeiten damit. Das heißt, es gibt eine Aufgabenübersicht, was denn nötig ist, um eben so ein Plattformsystem zu managen, zu organisieren. Und zwar, und das ist das Wichtige, unter der Bedingung, dass das Ganze partizipativ und reflexiv ablaufen soll. Auf die Reflexivität gehe ich hier nicht so sehr ein. Da geht es um Dinge, die man aus der Organisationsentwicklung kennt. Ich gehe in dem Vortrag eher auf den partizipativen Teil ein. Und dass man so also macht, Ungleichgewichten auf der Plattform vermeiden kann. Unsere Frage ist also, wie lassen sich Plattformökosysteme partizipativ reflexiv gestalten? Und dafür rechts das Modell. Und da sehen Sie sozusagen Zwiebeln, vielleicht sind es vier Schalen. In der Mitte steht so eine Art Verfassung, Werte und Grundlagen, die das Ganze rahmen und die gesetzt sind sozusagen noch hinter den Akteuren. Außenrum sind da zwei zentrale Rollen, die Nishana schon angesprochen hat, der Partizipator und der Reflexator. Das heißt, das sind Rollen, die also formalisiert dafür sorgen sollen, dass im Ökosystem diese beiden Themen eine hohe Relevanz haben. Da werde ich gleich noch stärker drauf eingehen. Dann kommt die Schicht, die sozusagen das aus der Literatur auch schon bekannte organisatorisch Notwendige für so eine Plattformverwaltung betrifft. Das haben wir übernommen, vor allem von Janssen 2020. Also was muss denn eigentlich alles gemanagt werden, damit man so eine Plattform zum Laufen bringt? Das ist nämlich eine ganz schöne Menge. Plattform Development, Business Development, App, Lifecycle Management, gerne dazu fragen. Und dann sehe ich hier gerade Video aus. Und dann gibt es ganz außenrum noch, da es ja hier um Multiple-Sided Markets geht, sowohl die Kundenseite als auch die Partnerseite als extra Aufgabenbereiche, die sozusagen an Grenzstellen betreut. Und das Thema Partizipation ist jetzt sozusagen institutionalisiert in der Rolle des Partizipators. Was kann man sich da ganz grob drunter vorstellen? Das ist also eine Rolle, die Partizipation gestalten soll, etablieren oder formalisieren soll, überwachen soll und auch dysfunktionale Folgen ausgleichen soll. Das ist ja keineswegs so, dass Partizipation irgendwie was Einfaches wäre, sondern es gibt viel Literatur dazu. Das heißt, man muss sich erstmal klar machen, welche Dimensionen von Partizipation gibt es denn überhaupt, was Entscheidungsprozesse betrifft, was Reichweite von Entscheidungen betrifft, was Ebenen betrifft. Man muss das Ganze irgendwie formalisieren, denn sonst ist es so eine bestätige Gefahr, sagen wir es mal so, der schönen Wetter in Partizipation. Man muss das Ganze überwachen, ob das tatsächlich auch eingehalten wird. Und man muss sich bewusst sein, dass Partizipation ja nicht nur Vorteile hat, sondern notwendigerweise auch dysfunktionale Folgen mit sich bringt, die auch in gewisser Weise gehandhabt werden müssen. Und was ich Ihnen jetzt in der zweiten Hälfte vorstelle, ist der Party Pro, der das jetzt auf Prozessebene konkretisieren soll, der sozusagen der zentrale Prozess des Partizipators ist, der ohne den Prozess und der für die partizipative Ausgestaltung der Prozesse, die in so einem Ökosystem nötig sind und die sich ja aus dem Organisationsmodell ergeben. Das ist aber eine Voraussetzung, die muss man natürlich erstmal etablieren, die muss man erstmal verschriftlichen, da muss man sich erstmal darüber bewusst werden, dass es die gibt, der dafür zuständig ist, die also sozusagen partizipativ zu gestalten. Und damit das nicht zu abstrakt ist, vielleicht kurz ein Fallbeispiel. Also wir haben ganz am Anfang einen Prozessworkshop gemacht und haben uns gefragt, was sind denn so zentrale Prozesse in so einem Plattformökosystem? Und da wäre zum Beispiel die Aufnahme von einem Partner, wenn was ganz offensichtlich ist, ja, wenn man einen neuen Partner aufnimmt, wie wird das entschieden? Ein anderes Beispiel ist die Technology Roadmap. Das heißt, die Entscheidung darüber, welche Technologien man in den nächsten Jahren verfolgt, auf welche Technologien man setzt. Und das heißt ja immer auch, welche Technologien eher in den Hintergrund geraten. Und das ist eine typische Entscheidung und deshalb greife ich das als Beispiel raus, dass normalerweise im Plattformökosystem sehr zentral, entschieden wird. Da ist also dann der Plattformbetreiber vielleicht noch mit einigen wenigen sehr großen Komplementoren und die entscheiden dann, welche Technologien in der Zukunft relevant sind und alle die, die also nicht auf diese Technologien gesetzt haben, fallen runter, so jetzt mal überspitzt formuliert. Also es gibt den Prozess zur Entscheidung über Technology Roadmap und jetzt fragt man sich natürlich mit dem Prozess, wie kommt man dahin? Den kann man sich aus der Literatur ziehen, das ist jetzt schon eine ältere Veröffentlichung, weil diese Idee der Technology Roadmap gibt es schon länger. Und das ist also ein relativ komplexer Prozess, wie man zu so einer Roadmap kommt. Und ich will Ihnen an dem Beispiel jetzt aufzeigen, was der Party Pro kann. Weil der Party Pro kann nämlich Folgendes. Er kann auf diese Frage antworten. Wie lassen sich Prozesse im Ökosystem partizipativ gestalten? Und zwar jetzt eben anhand des Technology Roadmaps veranschaulicht. Und der Party Pro selbst sieht dann so aus, das ist sozusagen das Ergebnis, das Artefakt. Er hat eigentlich zwei Phasen und er erzeugt einen Output. Das ist jetzt keine besonders elaborierte Darstellung. Es ist sozusagen sehr einfach versucht darzustellen. Der Output ist vielleicht zentral, beginnen wir rechts. Wenn wir den Party Pro durchlaufen haben, dann sind unsere Prozesse im Ökosystem partizipativ gestaltet. Und das Entscheidende ist, dass dieses Gestaltet, dass man sich sozusagen darüber im Ökosystem verständigt hat, welche Form von Partizipation man will. Es sind geeignete Methoden und Tools ausgewählt. Und die entsprechenden Rollen sind eingebunden. Und wie kommen wir dahin? Es sind im Wesentlichen zwei Phasen. Die erste Phase ist die Prämissenklärung. Hier geht es also darum, sich erstmal gemeinsam zu verständigen, bevor man in die einzelnen Prozesse geht, also zum Beispiel in den Technology Roadmap Prozess. Welche Rollen im Ökosystem gibt es denn überhaupt? Das ist ja keineswegs trivial. Und normalerweise gibt es ja auch kein Organigramm oder so wie eine Organisation, sondern man muss sich überlegen, welche Art von Partner hat man, welche Kundengruppen hat man. Man muss also verschiedene Rollen identifizieren. Man muss dann sich einigen über die Art der Partizipation und Zusammenarbeit, eher sozusagen High Level von den Grundsätzen her, damit man nicht jedes Mal dann darüber diskutiert, über die gleichen Grundsatzfragen. Man muss kritische Prozesse überhaupt erst identifizieren. Ich habe das vorher so en passant gesagt, dass man zum Beispiel den Eintrittsprozess, neuer Partner kommt, oder den Technology Roadmap Prozess heraussucht. Und die Frage ist ja, welche Prozesse könnten das noch sein? Welche sind denn wirklich partizipationskritisch? Welche müssen gemeinsam entschieden werden, damit das Ganze sich kollaborativ, partizipativ vielleicht sogar genossenschaftlich nennen darf? Und man muss sich Gedanken machen über die Zusammensetzung der Kreise. Das ergäbe sich jetzt bei uns aus dem Organisationsmodell, das ich vorher angedeutet habe. Ein so ein Kreis wäre zum Beispiel eben Platform Development Kreis. Der wäre jetzt wahrscheinlich auch für den Technology Roadmap mit zuständig. Und wenn wir jetzt reinzoomen in die zweite Phase, dann läuft das so: Wir haben den zu klärenden Prozess, in unserem Fall den Technology Roadmap Prozess, den wollen wir partizipativ gestalten. Da machen wir eine Prozessübersicht. Wir bestimmen den Komplexitätsgrad. Wir teilen den in Phasen ein, identifizieren Entscheidungspunkte, bestimmen jedem Entscheidungspunkt die notwendige Transparenz, bestimmen Partizipationsszenarien und Methoden und ordnen zusätzliche Methoden und Tools zu. Und das werde ich Ihnen jetzt nochmal ganz kurz veranschaulichen. Die Prozessübersicht erstellen, das hatte ich vorher schon angedeutet, das kann man dann eben so machen wie jetzt hier rechts. Natürlich auch viel schöner mit ARIS oder was auch immer man dann nimmt. Und dann ist aber hier wichtiger, dass man sich anguckt, okay, da gibt es verschiedene Entscheidungspunkte. Und die muss man erstmal identifizieren. Und es lassen sich eben in solchen komplexen Prozessen durchaus viele solche Punkte identifizieren. Da muss jeweils der nötige Öffnungsgrad bestimmt werden und es müssen Kriterien für die Öffnung bestimmt werden. Dazu gern, wenn es dazu Fragen gibt, sage ich gern mehr nachher. Und jetzt greifen wir uns zum Beispiel hier in Phase 2, den dritten Schritt heraus. Specify the major technology areas. Das ist hier rechts, Phase 2 und dann der dritte Bullet. Also wir müssen uns erstmal überlegen, welche technology areas gibt es denn eigentlich? Und da müssen wir uns jetzt wiederum überlegen, okay, wer soll denn an dieser Entscheidung beteiligt sein? Einmal der Kreis. Und auf der anderen Seite alle Mitglieder im Ökosystem. Und jetzt geht es um die Frage, denn wir wollen ja partizipativ agieren. Wie, und das ist das Partizipationsszenario, wie weit wollen wir sozusagen mit unserem Grad der Partizipation gehen? Links ganz wenig, rechts ganz viel. Wollen wir nur informieren? Das wäre eine sehr geringe Partizipation. Wollen wir alle Mitglieder sozusagen vorher mit beraten lassen? Wollen wir die Entscheidung gemeinsam treffen, also als Kreis, Expertenkreis und alle Mitglieder? Oder wollen wir es sogar so machen, dass das Ökosystem selbst, die Mitglieder, die Entscheidung selbst treffen? Das müssen wir uns überlegen. Wir greifen jetzt hier völlig willkürlich eins raus, zum Beispiel, dass Kreis und Mitglieder zusammen die Entscheidung treffen. Und dann müssen wir uns sozusagen dazu wieder überlegen, welche Methoden gibt es jetzt da? Und das kennt man sozusagen aus Demokratietheorie oder so. Okay, da gibt es Konsensverfahren, Konsensverfahren, Mehrheitsverfahren. Das können wir auf unterschiedliche Art und Weise machen. Und zuletzt können wir dann hier Tools zuordnen, die diese Partizipationsszenarien und Methoden jeweils unterstützen. Und damit übergebe ich an Thomas Gänzler, der jetzt die Demonstratoren vorstellt, die damit harmonieren sollen.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, jeder kann mich sehen und hören. Ich würde jetzt ganz schnell den Bildschirm übernehmen, weil ich etwas präsentieren möchte, wozu ich hier auch den Zugang zu unseren Systemen brauche. Ganz kurz vielleicht eine kleine Slide noch dazwischen drin. Wir haben in Smart Genolab natürlich nicht nur Konzepte erarbeitet, sondern wir haben uns auch gedacht, wie wir oder haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir diese Konzepte nachher in unserem Ökosystem mit den Lösungen, die wir auch auf unserer Plattform selber entwickeln, innerhalb der Smart Bee World, softwaretechnisch unterstützen können. Und da möchte ich gern heute auf zwei Elemente eingehen. Wir haben insgesamt, es wurde schon angedeutet, drei solche Demonstratoren erstellt. Das ist einmal das Thema Vernetzungsmanagement, wo es darum geht, die Vernetzung, den Austausch, die Kollaboration von Gemeinschaften oder von Ökosystemen digital zu unterstützen. Wir haben das Thema Entscheidungsmanagement-Demonstrator, den werde ich auch zeigen, wo es darum geht, eben Entscheidungen digital zu unterstützen und zu begleiten. Und das dritte ist das Thema Kompetenzatlas, den werden wir heute nicht zeigen. Da geht es im Wesentlichen darum, Kompetenzen zu verwalten, die auch geografisch vielleicht findbar zu machen. Aber wie gesagt, da werde ich heute nicht drauf eingehen. Gut, ich wechsle jetzt einfach mal den Bildschirm. Sie müssten jetzt als allernächstes einen Webbrowser mit einer Präsentation, mit einem System namens SmartWee Network sehen. SmartWee Network ist ein System, mit dem man sozusagen Gemeinschaften digital souverän vernetzen kann, die Mitglieder dieser Gemeinschaften vernetzen kann und dort eben Kollaboration, Kommunikation technisch unterstützen kann. Das Ganze funktioniert so, dass ich innerhalb dieses SmartWee Networks ich als Person zunächst mal verschiedene Profile anlegen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Geschäftsprofil anlegen oder ich kann sagen, ich bin vielleicht auch außerhalb meiner Community in anderen Communities unterwegs oder ich habe eben noch ein drittes Profil, wo ich mich in bestimmten Rollen innerhalb der Community bewege, wo ich dann auch bestimmte Informationen hinterlegen kann, wo ich auch bestimmte Kompetenzen hinterlegen kann. Und mit diesen Profilen kann ich mich dann mit anderen Menschen, mit anderen Profilen innerhalb dieses Netzwerks vernetzen. Diese Vernetzung wiederum funktioniert über sogenannte Gruppen. Solche Gruppen sieht man hier. Ich habe ja mal ein paar davon angelegt. Eine davon ist diese Smart Genolab-Gruppe. Da können wir mal reinspringen. Hier sieht man auch, die ist jetzt nicht besonders gut gefüllt. Das ist einfach ein Demo-Fall. Hier kann man jetzt anfangen, Informationen zu teilen. Man kann sie mit anderen Menschen vernetzen. Man kann Gremien anlegen innerhalb dieser Gruppe. Hier ist es zum Beispiel so, dass es eine Reihe von Untergruppen gibt. Hier gibt es zum Beispiel eine Partnerbeiratsgruppe, die zu diesem Smart Genolab gehört oder eine Gruppe, die sich mit dem Thema Fair Digital auseinandersetzt. Und so kann man sich im Prinzip hier organisieren. Man kann sich verbinden mit anderen Informationen teilen, bis hin zu, das werde ich jetzt hier nicht demonstrieren, weil mir die Zeit dafür nicht reicht, bis hin zu, dass man gemeinsame Projekträume öffnet, bis hin zu, dass man kollaborativ Dokumente bearbeitet, Gremienarbeit abbildet und dergleichen. So, das ist vielleicht mal so dieser Rahmen, also diese Kollaborationsunterstützung in digitaler Form. Der zweite Teil, der sich so ein bisschen eingliedert in dieses Thema, ist natürlich, wenn ich jetzt solche eine digitale Kollaboration habe, wie kann ich dann zum Beispiel in dem Fall das Thema Entscheidungsprozesse abbilden? Dafür wechsle ich mal in einen anderen Demonstrator, der läuft bei uns unter dem Begriff WeDecide. WeDecide ist ein technisches Tool, was im Wesentlichen aus zwei Sichten besteht. Das ist einmal eine sogenannte Verwaltungssicht, wo ich sozusagen Entscheidungsprozesse verwalten, managen kann, also so eine Art Administrationsfunktionalität für Entscheidungsprozesse. Und das Zweite ist so diese Konsumenten- oder Entscheidersicht, wo dann die letztendliche Entscheidung tatsächlich stattfindet. Und da werde ich jetzt jedes Mal so ein Stück weit reinspringen und Sie da so ein bisschen durchführen, um Ihnen da einen Eindruck zu vermitteln, was diese Tools dann jeweils können. Dazu schalte ich hier mal auf groß. Zunächst mal gucken wir uns die Verwaltungssicht an. Also hier werden dann sozusagen Entscheidungsprozesse administriert. Wir gehen davon aus, irgendwann entsteht ein Entscheidungsbedarf, der wird eingereicht und jetzt muss sich jemand um diesen Entscheidungsbedarf kümmern. Dafür gibt es eben diese Sicht, die wir hier anbieten. Das haben wir vorhin schon gesehen, das ist unsere Plattform, unsere SmartWee-Plattform. Da gibt es eine App, die heißt Entscheidungen. Und hier sehe ich, da ist zum Beispiel eine neue Entscheidung reingekommen. Hier ist jetzt mal beispielhaft geht es um die Erweiterung einer Zoofläche. Das könnte jetzt zum Beispiel auch eine Entscheidung sein, die innerhalb einer Kommune stattfindet oder eben innerhalb eines Unternehmens. Das ist völlig frei an der Stelle. Wenn ich da reingehe, dann sehe ich so eine Entscheidung, die folgt einem bestimmten Prozess. Die ist zunächst mal ein Vorschlagsmodus, dann gibt es eine Vorlage, erfolgt eine Abstimmung und am Ende gibt es eine Auswertung. Ich kann zu dieser Entscheidung natürlich irgendwelche Informationen erfassen, kann alternative Entscheidungsvorschläge erfassen, kann diese Entscheidung selber konfigurieren. Das war das, was der Kurt vorhin so ein bisschen angedeutet hat mit dem Consent-Verfahren, Konsensverfahren. Gibt es irgendwelche Quorum-Informationen, solche Dinge? Gibt es zum Beispiel auch unterschiedliche Gewichtungen von Stimmen und solche Sachen? Die werden hier dann erfasst. Ich habe eine Einwandsbehandlung und ich habe natürlich meine Auswertung. So, dann gehen wir vielleicht mal ganz kurz durch. Ja. Komm eins zu weit. Nochmals zurück. So, hier sieht man das dann. Also ich habe jetzt eine Entscheidung so angelegt, habe Informationen erfasst, kann jetzt hier allgemeine Informationen erfassen, kann zum Beispiel auch das Entscheidungsthema bewerten. Wie ist die Wirkungsumgebung? Ist die Entscheidungsart reversibel, irreversibel? Wie ist die Relevanz und solche Dinge? Und kann das dann ablegen. So, dann kommen wir in die nächste Phase. Hier können jetzt zum Beispiel Einwände abgegeben werden. Also Menschen können jetzt Einwände erfassen. Dieser Entscheidungsvorschlag, der steht jetzt in der Community zur Verfügung. Die Community kann jetzt hergehen und sagen, ja, da sind wir nicht ganz einverstanden damit. Ich möchte zum Beispiel einen Einwand erfassen. So, jetzt. und kann diesen Einwand dann auch, Moment, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Takt gekommen hier. Machen wir es nochmal weg. Und kann diesen Einwand dann auch entsprechend erfassen. Jetzt machen wir es nochmal, dass wir mal dahin kommen. So, jetzt. Genau. Das ist jetzt in der Vorlagephase. Ich könnte jetzt sozusagen hergehen und kann sagen, ich möchte hier einen Einwand erfassen. Dieser Einwand wird zum Beispiel hier in Form von solchen Feeds erfasst. So. Kann Alternativen ansehen. Also kann ich jetzt zum Beispiel in so eine Entscheidung reingehen und kann sagen, welche Alternativen sind denn überhaupt vorgesehen. Also hier zum Beispiel sehe ich, es werden mehrere Alternativen für diesen Entscheidungsprozess vorgesehen. Es könnte zum Beispiel ein neues Giraffengehege angelegt werden oder ich kann diese Erweiterung der Zoofläche zum Beispiel in Richtung eines neuen Aquariumcenters bewegen. Alle diese Alternativen sind natürlich wieder mit entsprechenden Informationen versehen, irgendwelche Dokumente, die sich darum drehen, irgendwelche Informationen, warum man diese Entscheidung macht. Hier können auch wieder pro Alternative Einwände erfasst werden und so weiter und so weiter. So, also das ist so ein ganz kurzer, schneller Form sozusagen, wie wir diese Entscheidungsprozesse sozusagen datentechnisch abbilden. Dann kommen wir in diesen Konfigurationsbereich. Jetzt geht es also los, jetzt geht es in die Frage, wie kann ich jetzt diese Entscheidung sozusagen dann durchführen? Dann stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur eine Auswahl dieser Alternativen überhaupt zur Entscheidung stellen. Ich möchte zum Beispiel eine bestimmte Art von Abstimmung durchführen, anonym oder öffentlich oder personalisiert. Ich kann Stimmberechtigte auswählen, kann also sagen, es dürfen bestimmte Leute dürfen mitmachen, haben vielleicht auch eine andere Gewichtung als andere Personen innerhalb dieses Entscheidungsprozesses und all diese Dinge. Genau. Dann hatten wir das Thema Einwandsbehandlung. Da bin ich schon ganz kurz drauf eingegangen. Wir hatten hier das Thema, es können Einwände abgegeben werden. Hier zum Beispiel ist so ein Einwand abgegeben worden zum Thema Giraffengehege. Das ist nicht bezahlbar, sagt der Einwandgeber. Dann kann er da reingehen, kann sich das anschauen, kann dann auch darauf reagieren, kann zum Beispiel sagen, ja, Kostenfragen sind in diesem Moment noch gar nicht relevant, also deswegen klammern wir das aus. So. Und dann kann man, wenn man all das vorbereitet hat, kann man sozusagen in die Abstimmung einsteigen, kann sagen, ich starte jetzt die Abstimmung, da werden wir gleich noch einen kleinen Zeitsprung machen und mir nachher dann eben auch diese Auswertung anschauen. So, das war jetzt mal diese Sicht der Verwaltung sozusagen, der Prozess, die Orchestration dieses Entscheidungsprozesses. Jetzt wechseln wir mal ganz kurz in die Sicht derer, die dann die eigentliche Entscheidung machen, indem sie abstimmen. Auch die haben wieder die Möglichkeit, all diese Prozessschritte mitzubegleiten. Sie können zum Beispiel eben auch sich die Entscheidungsbedarfe oder diese Entscheidungsvorschläge anschauen, sehen dort Informationen dazu, sehen möglicherweise hier zum Beispiel weiterführende Dokumente, die Aufschluss darüber geben, wie diese Entscheidung funktioniert oder um was es da überhaupt geht. Man kann hier zum Beispiel auch Alternativen sich anschauen, kann die auch schon mal vorbewerten, kann also sagen, zum Beispiel das neue Aquariumcenter, das ist für mich besonders wichtig. Und kann auch selber neue Alternativen oder neue Einwände hinzufügen, sofern ich denn irgendwelche habe. Also dass im Prinzip auch so ein bisschen diese Crowd-Geschichte mit reinkommt, dass also Leute, die dann im Entscheidungsprozess mit dabei sind, auch Informationen mit abgeben können. So. Na. Gut, die Alternative hatten wir schon. Und jetzt auch das Thema Einwandsbehandlung hier nochmal. Auch ich kann als Entscheider sozusagen noch Einwände abgeben, kann auch sehen, welche Einwände wurden bereits abgegeben und mit welchem Zustand sind die. Zum Beispiel der hier oben ist abgelehnt worden. Und dann komme ich in die nächste Phase, wo dann letztendlich die Abstimmung startet. Jetzt ist sozusagen der Prozess kurz vor Ende. Jetzt startet die eigentliche Abstimmung, wo ich sage, welche meiner Alternativen will ich denn jetzt, für welche dieser Alternativen will ich denn stimmen? Das kann sein, dass ich da nur eine auswählen kann. Es kann sein, dass ich eine Menge von Stimmen habe, die ich abgeben kann. Das hängt an der Konfiguration meiner Entscheidung, meines Entscheidungsprozesses. Und dann kann ich hier die Stimme abgeben und habe somit im Prinzip die Entscheidung abgeschlossen. Ich sehe dann auch noch die Ergebnisse, die stattgefunden haben und kann jetzt hier im Prinzip sehen, wie meine Stimmabgabe sozusagen auch gewirkt hat in der Gesamtsicht. Ja, das war mal in aller Kürze das, was wir hier an technische Unterstützung haben. Das ist natürlich noch viel, viel mehr. Man sieht jetzt hier in 10 Minuten nur die Spitze des Eisberges. Aber ich hoffe, dass es ein bisschen klarer geworden ist, wie wir diese Prozesse und diese Konzepte, die wir in Smart Genolab entwickelt haben, eben auch softwaretechnisch unterstützen können. Gut, und damit gebe ich zurück an den Kurt.
Oder an mich.
Oder
an Vielen herzlichen Dank für deine Live-Demonstration. Super Einblick. Natürlich unsere Dreiviertelstunde erstmal. Das war natürlich jetzt eine ganze Menge, ganz schön verdichtet. Und es kamen auch schon ein paar Sachen im Chat rein. Vielen Dank. Auch die Hand wurde gehoben. Da waren wir aber gerade noch mitten im Prozess und ich wollte nicht unterbrechen. Aber bitte weiter an uns wenden, denn wir machen diese Präsentation natürlich auch dafür, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Schreiben Sie uns in den Chat, schreiben Sie über unsere Kontaktadressen, die Kurt Rachlitz dann auch nochmal einblenden wird am Ende der Präsentation, am Ende der zweiten Session. Wir gehen jetzt erstmal in die Mittagspause. Ich habe Ihnen vorgestellt, was es in der Mittagspause für Möglichkeiten gibt. Nehmen Sie die Gedanken von Smart Genolab mit, lassen sich etwas auf sich wirken. Sie werden es später auch nachlesen können. Es wird ein Handlungsleitfaden entstehen, wo man sich das nochmal in Ruhe angucken kann. Wir starten dann mit dem Einblick in die Automobilindustrie und ich möchte es nochmal kurz einbringen. Hier geht es dann um eine Kollaborationsplattform, die hier entwickelt und gestaltet wurde und wichtig ist, auch für den Nachmittagsteil. Hier geht es darum, dass sie nicht von einem OEM zentral hierarchisch organisiert wird, sondern von den Lieferanten. Dezentral gemeinsam. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns später wieder. Bis dann. Tschüss. Vielleicht noch kurz zur Orientierung. Es wurde anfangs irgendwann erwähnt, aber es sind viele Informationen heute gefallen. Wenn Sie jetzt wieder auf die Hauptplattform gehen, sind Sie im Livestream, sind Sie im Hauptstream mit dabei. Und da können Sie sich dann nochmal weiter orientieren, sehen auch die ganzen Sessions. Aber wir freuen uns natürlich sehr, Sie nach dem Mittagessen wieder begrüßen zu dürfen.
auch an all diejenigen, die neu zu unserer Session Kollaboration in Wertschöpfungssystemen, Making of B2B-Plattformen dazugestoßen sind. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme Mittagspause verbracht. Mein Name ist Alexander Ziegler und ich werde Sie stellvertretend für das High-Value-Projektteam am ISF München durch den zweiten Teil der Session führen. Nachdem wir uns heute Vormittag im ersten Teil der Session mit dem Aufbau einer genossenschaftlichen Innovationsplattform in der IT-Industrie beschäftigt haben, wenden wir uns nun einer der traditionellen Schlüsselbranchen der deutschen Wirtschaft zu, nämlich der Automobilindustrie. Im Zentrum des zweiten Teils stehen die Erfahrungen, die wir im Rahmen des Verbundvorhabens High Value beim Aufbau einer Plattform für die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit im Wertschöpfungssystem Automotive gemacht haben. Seitens des ISF München gehören zum High Value Projektteam außerdem mein Kollege Falk Eckert und mein Kollege Eckhard Heidling, der die Idee für das Vorhaben mitentwickelt hat und der auch den Verbund leitet. Bevor ich näher auf die Agenda eingehe, noch kurz der Hinweis an Sie. Fragen an uns und an sämtliche Referentinnen, auch die von heute Vormittag, können Sie weiterhin jederzeit im Chat stellen. Wir sammeln die Fragen und haben zum Abschluss dann knapp 15 Minuten in einer Q&A-Runde eingeplant mit allen Referentinnen, wo wir dann nochmal versuchen wollen, auch möglichst viele Ihrer Fragen aufzugreifen und zu beantworten. Ganz kurz zur Agenda. Ich werde Ihnen zunächst das Projekt High Value vorstellen. Im Anschluss daran freue ich mich sehr, dass wir unseren Projektpartner, Herrn Dr. Thomas Holzmann von der Collaboration Factory, für einen Input gewinnen konnten hier. Und im dritten Teil werde ich Ihnen dann einen kurzen Einblick in Ergebnisse aus unserer Forschung zu den arbeitsorganisatorischen Herausforderungen und den Herausforderungen für die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiterinnen beim Aufbau von Kollaborationsplattformen in der Industrie geben. Immer mehr Expertinnen teilen die Einschätzung, dass sich die Autoindustrie mitten in der größten Transformation ihrer Geschichte befindet. Auch in unseren Interviews, da spiegelt sich das wieder. Viele Führungskräfte und viele Beschäftigte berichten, dass der Druck, der in der Branche ist, enorm zugenommen hat und wie sie das in ihrer täglichen Arbeit spüren. Wie diese Entwicklung weiter verlaufen wird, ist derzeit noch offen. Sicher ist aber, dass in dieser Konstellation, in der sich die Automobilindustrie gerade befindet, alle Dimensionen der Strategien ihrer Unternehmen auf dem Prüfstand stehen. Unser Fokus in High Value ist die Dimension des Wertschöpfungssystems. Denn hier liegt nicht zuletzt ein wesentliches Standbein der Automobilindustrie, das auch in Zukunft große Bedeutung haben wird, nämlich die Fähigkeit zur flexiblen Massenproduktion hochqualitativer Fahrzeuge mit Technologievorsprüngen. Die entscheidende Kernkompetenz dafür ist, ein stetig komplexer werdendes Set ausdifferenzierter Komponenten und Prozesse just in time in ein funktionierendes Ganzes zu verwandeln und es selbstverständlich nicht nur innerhalb einzelner Unternehmen, sondern auch unternehmensübergreifend. Wie fragil dieser Prozess sein kann, das hat uns aktuell das Beispiel der Chipkrise gezeigt. In vielen Unternehmen hat sie zu Lieferverzögerungen und Produktionsstopps geführt und wird dies auf absehbare Zeit auch weiterhin tun. Die Digitalisierung wirkt im Wertschöpfungssystem als ein zentraler Treiber von Veränderungen. Auf der einen Seite beschleunigen sich die Innovationszyklen und die Komplexität in den Produkten steigt. Digitale Vernetzung ermöglicht immer mehr Systementwicklungen, bei denen unterschiedliche Fachdisziplinen integriert zusammenarbeiten müssen. Man denke zum Beispiel an automatisiertes Fahren, aber auch an intelligente Beleuchtungssysteme. Auf der anderen Seite schafft sie aber zugleich auch neue Bedingungen, um die Beschleunigung in den Innovationszyklen und die steigende Komplexität in der Wertschöpfung zu managen. Digitale Plattformen können für eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen fachlichen Domänen innerhalb der Unternehmen eingesetzt werden, aber auch in den globalen Wertschöpfungssystemen. Exakt an dieser Stelle setzen wir mit unserem Projekt High Value Hybridisierung in der Value Chain an. Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Forschungsschwerpunkts Zukunft der Arbeit, Arbeit in hybriden Wertschöpfungssystemen. Fördergeber sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die EU. Als Projektträger unterstützt uns der PTKA, der Projektträger Karlsruhe. Gestartet sind wir 2019 und das Projekt läuft noch bis Mitte nächsten Jahres. Die Verbundkoordination erfolgt durch das ISF München. Und mit dabei als geförderte Projektpartner ist die Drexlmeier Group, ein führender Systemzulieferer auf den Feldern Elektrik, Elektronik, Innenausstattung und seit ein paar Jahren auch auf dem Feld Batteriesysteme aus Niederbayern. Honasco, ein mittelständisches Tier-2-Unternehmen, spezialisiert auf Kunststofftechnik aus Hessen. Die Collaboration Factory mit ihrer Plattform für kollaboratives Projektmanagement, unser Tech-Partner hier aus München. Und das Institut für Projektmanagement und Informationsmodellierung der Hochschule Landshut. Als assoziierter Projektpartner mit dabei, worüber wir uns sehr, sehr freuen, ist außerdem der OEM Porsche. Somit können wir im Projekt vom OEM bis zum Tier 2 und seinen Lieferanten einen typischen Ausschnitt des Wertschöpfungssystems Automotive abbilden. Die Grundidee des Projekts ist, die Potenziale digitaler Plattformen zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Wertschöpfungssystem der Automobilindustrie zu nutzen und eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu schaffen. Zur Unterscheidung verschiedener Formen von Zusammenarbeit arbeiten wir mit dem Begriffspaar Kooperation und Kollaboration. Unter Kooperation verstehen wir einen zielgerichteten Arbeitszusammenhang, bei dem Teilnehmer vordefinierte Rollen, zum Beispiel Lieferant oder Abnehmer, übernehmen und ihren Arbeitsanteil weitgehend unabhängig voneinander erbringen. Das Ziel wird in der Regel von einem Teilnehmer, zum Beispiel dem OEM, vorgegeben und die Zusammenarbeit wird marktförmig oder hierarchisch koordiniert. Zugespitzt formuliert, achten alle darauf, in der Zusammenarbeit ja nicht zu viel zu machen. Unter Kollaboration verstehen wir stattdessen einen Arbeitszusammenhang, bei dem Teilnehmer Informationen, Ressourcen und Verantwortlichkeiten teilen, um ein gemeinsam definiertes Ziel zu erreichen. Statt die Zusammenarbeit primär hierarchisch oder marktförmig zu regeln, spielt in kollaborativen Arbeitszusammenhängen Vertrauen eine hervorgehobene Rolle. Und das Leitmotiv bei kollaborativen Arbeiten ist die Vorstellung, gemeinsam mehr erzeugen zu können. Weder Kollaboration noch Kooperation sind diesen Definitionen gemäß natürlich in der Wirklichkeit so in Reinform anzutreffen. Sie kennen das sicher aus Ihrer eigenen Erfahrung. Häufig ist zum Beispiel der Fall, dass kooperative Arbeitszusammenhänge Momente von Kollaboration aufweisen und erst dadurch entscheidend stabilisiert werden. Während kollaborativ angesetzte Arbeitszusammenhänge, aus der Automobilindustrie kennt man zum Beispiel die Joint Ventures, ihre Ziele nicht erreichen, weil die Teilnehmer sich auf kooperatives Handeln zurückziehen. Die Leitvorstellung unseres Projekts und einer unserer Projektpartner verwendet dafür manchmal den Begriff der Utopie. Die Leitvorstellung zielt folglich darauf, die hierarchische Wertschöpfungskette in ein kollaboratives Wertschöpfungssystem zu transformieren und durch Stärkung der kollaborativen Momente in der Zusammenarbeit sowohl die Wandlungsfähigkeit und Effizienz im Produktentstehungsprozess in der Autoindustrie zu steigern, als auch die Arbeitssituation der Führungskräfte und der Beschäftigten zu verbessern. Konkret gehen wir im Projekt folgendermaßen vor. Im Verbund erstellen wir unter Federführung der Collaboration Factory einen Softwareprototypen für das vernetzte Termin- und Statusmanagement im Produktentstehungsprozess. Das ist der Use Case. Dieser Prozess wird sozialwissenschaftlich begleitet. Wir flankieren ihn zum Beispiel mit qualitativen Interviews der Beschäftigten in den beteiligten Unternehmen. Die Kollegen Markus Schmidtner und Professor Thieminger von der Hochschule Landshut erarbeiten parallel ein adaptives Referenzmodell, um agile, hybride und klassische Vorgehensmodelle im Produktentstehungsprozess der Automobilindustrie aneinander anschlussfähig zu machen. Insgesamt entwickeln wir im Verbund zusammen so ein Konzept für kollaborative Dienstleistungsarbeit in der Automobilindustrie. Mit dem Aufbau einer solchen B2B-Plattform für die Industrie spielt unser Projekt also mitten in der von der Bundesregierung ausgerufenen zweiten Halbzeit der Digitalisierung und bewegt sich auf den Spuren der Wertschöpfung der Zukunft. Die zwei zentralen sozialwissenschaftlichen Säulen unseres Konzepts für kollaborative Dienstleistungsarbeit, die werde ich Ihnen zum Abschluss unseres Teils der Session noch kurz vorstellen. Doch zunächst freue ich mich sehr, Ihnen unseren Projektpartner Thomas Holzmann von der Collaboration Factory vorstellen zu dürfen. Dr. Thomas Holzmann ist IT-Projektmanager für Kollaborationslösungen. Er befasst sich in seiner Rolle mit kollaborativem Projektmanagement und IT-Beratung für agile, klassische und hybride Methodologien. Vor seiner Zeit bei der Collaboration Factory hat er im Rahmen von Open Innovation Projekten mit etablierten Unternehmen und Startups den Aufbau von Business Ökosystemen, zum Beispiel auch im Automotive Bereich, vorangetrieben und war als Investment Manager für die Felder Additive Manufacturing und Industrie 4.0 Lösungen zuständig. Parallel zu seiner Tätigkeit in der Wirtschaft engagiert er sich im wissenschaftlichen Feld, insbesondere in der IEEE Community. Er forscht zu den Themen Innovationsmanagement, Entrepreneurship und Network Economics und hat dazu zahlreiche referenzierte Artikel veröffentlicht. Herr Dr. Holzmann spricht heute zum Thema kollaboratives Projektmanagement, C-Place als Plattform für gemeinsame Interaktionen im Zeitalter des digitalen Wandels. Herr Holzmann, the floor is yours.
Ja, vielen Dank, Herr Ziegler. Ich teile gleich noch den Bildschirm. So, jetzt sollte dann die Präsentation zu sehen sein. Soweit.
Perfekt.
Perfekt, alles klar. Dann vielen Dank für die nette Einleitung. Hören kann man mich auch soweit? Dann legen wir los. Ja, zunächst auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen zu dieser Session und vielen Dank auch für die Teilnahme und Ihr Interesse. Und ja, ich bin sehr happy, auch heute hier Teil sein zu dürfen und auch generell im High-Value-Projekt Teil sein zu dürfen, weil es für mich auch eine intrinsische Motivation ist, weil es direkt auch, Herr Ziegler hat es schon eingangs gesagt, an vergangene Arbeiten anschließt. Und es immer schön ist, dann auch Ergebnisse aus der Forschungs- oder der vergangenen Forschungsarbeiten dann auch wirklich in der Praxis dann umsetzen zu dürfen. Und daher ist das Projektkonstrukt für mich eigentlich ja, ein perfekter Kollaborationsraum, um gemeinsam die Sachen umzusetzen. Und zwar die Sachen rund um das kollaborative Projektmanagement. Wir hatten es eingangs schon gehört von unserem Gründer und Vorstand der Collaboration Factory. Der digitale Wandel wird nie wieder so langsam sein wie heute. Das Zitat stammt von einem sogenannten Philipp Justus der Firma Google. Und das erleben wir heute nicht nur in unseren Projekten in der C-Factory. Ich glaube, das erleben wir auch im Zeitalter von Corona mit Homeoffice und digitalen Videopräsenzterminen oder auch Konferenzen, so wie heute. Der Wandel ist da und es wird immer schneller. Und da müssen sich auch Systeme darauf einstellen und auch die Nutzer der Systeme. Und wir als Systemhersteller haben eben auf das Thema Kollaboration, den haben wir nicht nur in unserem Namen verankert und auch in unserer Kultur, sondern wir wollen es auch unserem Netzwerk zur Verfügung stellen. Und C-Place ist nun ein sehr agiles Element mit einer hybriden Datenstruktur, wo man auf dieselbe Datenlage sozusagen, auf dasselbe Datenmodell mit unterschiedlichsten Perspektiven drauf gucken kann. Und das ist wichtig in der Kollaboration. Da geht es ja um Interaktionen zwischen Akteuren in einem Projekt, in einer Organisation, organisationsübergreifend, dass diese Interaktionen auch sichergestellt werden können auf einer selben einheitlichen Datenbasis und eines einheitlichen Datenstandes. Ja, wir kennen es alle. Wir haben ein Meeting, es wird noch kurz vorab eine PowerPoint-Präsentation verschickt, die dann vielleicht einen anderen Stand hat als jemand, der diese E-Mail im Vorgang nicht bekommen hat. Und somit hat man nicht immer die gleiche Gesprächsgrundlage. Und so tickt eben C-Place als zentrale Datenhaltung, wo jede Person, egal ob Top-Manager, ein Methodiker, ein Gelegenheitsnutzer oder ein Projektmanager, seine individuelle Sichtweise auf diesen Datenwürfel bekommt. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Rubik-Cube, den kann man drehen und wenden, wie man will. Und am Schluss bekommt jeder sein Bild. Und das ist im Endeffekt Teil unserer DNA, um das auch nachhaltig sicherzustellen. Deswegen sagen wir auch im Zuge des digitalen Wandels, make change, not features. Bislang aus der Historie ist es immer so, man gerade im B2B-Umfeld, man spricht von einer Toolschlacht. Ja, man nicht umsonst sagt man, für diesen Prozess brauchen wir noch eine Tool-Unterstützung, wir brauchen IT-Tools. Ja, dann gibt es so Excel-Freaks, die können VBA-Makros schnell programmieren und somit Prozesse visualisieren. Das Ganze, sagen wir, muss eine ganzheitliche Lösung haben und die Leute müssen abgeholt werden. Das hatten wir heute auch eingangs schon zu Beginn der Konferenz gehört. Der Mensch muss eigentlich im Mittelpunkt stehen und dessen Prozesse und Methoden. Deswegen wollen wir eigentlich, und das leben wir auch, das leben wir insbesondere auch im High-Value-Projekt, die Community mitgestalten lassen an unseren Lösungen. Ja, wir hatten vor ein paar Wochen unser CCX-Lab, wo es darum ging, auch Ergebnisse aus dem High-Value-Kontext darstellen zu lassen. Da ging es um das Thema Co-Creation, Co-Innovation und Collaboration, eben gemeinsam Anforderungen aufzunehmen und das im Endeffekt in einem schnellen Sprint. Wir sind da sehr agil unterwegs, hier exemplarisch innerhalb von 5 Tagen können wir mit einer nicht programmierten Lösung schon Anforderungen abbilden. Davon sprechen wir über No-Code und Low-Code und das ist Kernbestandteil unserer Technologie in der Form, dass wir Prozesse schnell konfigurativ, das haben wir in High Value insbesondere in diesem Jahr sehr stark verprobt und auch gelebt, schnell Wandel anpassen können. Das heißt, die Software wächst auch mit Organisationsanforderungen mit. Ja, beispielsweise mit einem Startup mit 5 bis 10 Leuten braucht man ein anderes Organisationssetting in einer Software als bei einem DAX-Konzern mit bis zu 50 oder 100.000 Mitarbeitern. Und mit einer atmenden Plattform kann man entsprechend die Prozesse und Arbeitsroutinen dort abbilden und das zur Laufzeit. Und das ist die Innovation eigentlich, die man mit einer Plattform wie beispielsweise C-Place durchführen kann, ist, dass man zur Laufzeit funktionale Änderungen ohne Programmierung, ohne einem Deployment direkt anzeigen lassen kann. Wie sieht das exemplarisch aus? Man hat quasi unterschiedliche Arbeitsbereiche. Hier als Beispiel ein Portfoliosicht, dann eine teamorientierte Sicht und eine Terminplanungssicht. Ja, im Projektmanagement geht es ja auch insbesondere immer um Qualität, Zeit und Budget. Und gerade für den Faktor Zeit, für komplexe Automobilprodukte, ist die vernetzte Terminplanung ein Kernelement der Projektmanagement-Lösung, die wir auch in High Value weiterentwickeln. Und jetzt sehen wir schon eigentlich, Herr Ziegler hat es eingangs schon gesagt, ja, die klassische Sichtweise ist hierarchisch marktorientiert. Wir sehen uns eher mehr dann als die verbindende Netzwerkschicht zwischen Akteuren, weil jeder Akteur kann eben seinen Netzwerkbedarf, seinen persönlichen Bedarf aus dem Datennetzwerk und aus dem Informationsnetzwerk generieren. Und diese Lösungen können oftmals auch sehr komplex werden. Ja, auf einer einheitlichen Plattform baut man sich beispielsweise ein hybrides Projektmanagement-Modul mit drauf, dann verbindet man das mit einem Risikomanagement und so hat man unterschiedliche Puzzleteile, die man dann zu einer gemeinsamen Lösung auf die individuellen Bedürfnisse jeden Akteurs im Netzwerk zusammengeschnitten platzieren kann. Und das macht es eigentlich aus, dass man diesen digitalen Wandel zeitgerecht, schnell und effizient durchführen kann. Wir haben jetzt schon gehört, im High-Value-Rahmen, die Hochschule Landshut hier auch zu nennen, untersucht hybride Projektmanagementstrukturen mit adaptiven Methoden. Also da ist das Thema Agil auch wieder ein Thema. Auf einer wissenschaftlichen Basis. Und ich mache jetzt einen kurzen Ausblick im High-Value-Kontext. Da wollen wir auch diese Elemente noch weiter vertiefen und auch mal verproben, zu sehen, wie so adaptive Prozesse in einem Projektmanagement-Fluss dann abbildbar sind. Hier als Beispiel gesehen, ja, wie kann das in C-Place aussehen? Wir haben auf der linken Seite die Daten aus der Prozess- und der Produktwelt und der Projektwelt. Das sind ja unterschiedliche Anforderungen. Ein Projektmanager braucht sehr viel Statusinformationen. Ein Prozessmanager braucht vielleicht viel Fortschrittsinformationen bezüglich des Prozesses, besonderer KPIs. Und Produktleute brauchen mehr Informationen rund um das Produkt, fachliche Tiefe. Und das Ganze kann man wieder vernetzen und mit einem Methodenmix bereitstellen. Kommen wir jetzt nun konkret zum High-Value-Projekt, wo wir im Endeffekt die als Collaboration Factory ja die IT-technische Umsetzungsaufgabe hatten oder haben. Und dort haben wir uns sogenannte Arbeitsräume, Kollaborationsräume eingerichtet. Und das auch wiederum zur Laufzeit. Das heißt, wir haben hier beispielsweise jetzt eine Firma, ein OEM, eine kleinere Firma, ein Lieferant beispielsweise und eine akademische Institution. Alles 3 komplett unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Anforderungen auf die Datensichtweise. Und jetzt kann man die beispielsweise auf unserer High-Value-Cloud miteinander vernetzen. Allerdings sind jede Arbeitsräume voneinander getrennt. Das heißt, jeder darf in seinem Komfortbereich seine Projekte planen, seine Informationen teilen mit seinem Projektteam. Und das ist ein maßgeblicher Bestandteil unseres High-Value-Projektes, immer dieser Switch zwischen interner Projektsicht eines jeden Akteurs und der externen kollaborativen Sicht des Projektverbunds. Und da können wir eben jetzt mit unserer C-Place Cloud sehr agil hin und her switchen, weil wir im Datenmodell die Themen so konfiguriert haben, dass wir eben den gemeinsamen kollaborativen Arbeitsbereich installiert haben, auch fachlich aufgebaut haben, wo man zur Laufzeit miteinander kooperieren kann. Das heißt, die Informationen eines jeden Datenelements, hier beispielshaft sind es jetzt Terminpläne, sind für alle dann extern sichtbar und jeder hat den Status auch, den er sehen muss und sehen darf. Ja, wir sprechen hier immer sehr stark von einem Eigentümerprinzip, weil man ja selbst, und da sind wir doch auch wieder auf einer Marktebene, ein Markt hat immer Eigentumsrechte. Ja, ich kaufe ein Produkt, dann gehört es mir, ein Eigentumsübergang. Haben wir trotzdem im Netzwerk verankert, weil jeder für seine Datenelemente verantwortlich ist. Aber ich als Kollaborationspartner habe Zugriff auf diese Datenelemente, kann diese einsehen. Bei Bedarf darf ich sie auch verändern an den Stellen, wo ich eine Veränderung vornehmen darf. Aber die Datenhoheit für die Projektelemente hat immer der Eigentümer in der Form. Und wie sieht das jetzt konkret aus? Und das ist auch von mir so eine Art, ja, ich schweife jetzt ein bisschen ab, Herzensangelegenheiten, weil so eine Grafik hatte ich auch mal in meiner Dissertation hinterlegt als Multi-Sided Market. Wir sind hier eine mehrseitige Plattform, die eigentlich Projekte matcht, zusammenbringt auf einer gemeinsamen Arbeitsplattform. Und jeder hat unterschiedliche Arbeitsmodelle. Ja, beispielsweise jetzt im Falle der Terminmanagement kann jemand, der schon CPlace nutzt in der Form, die Terminpläne über unsere eigene Schnittstelle teilen. Ja, ein anderer Projektpartner kann sie importieren, manuell beispielsweise. Und je nach fachlicher Tiefe, das muss natürlich auch vorher abgestimmt sein, kann man sie auch aus einem Fremdsystem, wie beispielsweise einem MS Project, importieren. Da dann, wenn das fachlich abgestimmt ist, kann man alle Elemente in diesem Kollaborationsarbeitsraum teilen und miteinander vernetzen. Das heißt, man hat die firmeninternen Termin- und Aufgabenpakete separiert voneinander, aber wiederum auf einer kollaborativen Ebene vernetzt. Und schlussendlich hat jeder diese Statusrückmeldungen auf Termin- und Aufgabenfortschritt entweder agil oder klassisch geplant, zur Laufzeit, dann, wenn es für die jeweilige Person nötig und notwendig ist. Das heißt, das Stichwort Transparenz ist auch sehr häufig in unserem High-Value-Kontext gefallen, weil eben diese Transparenz zwischen den Akteuren sehr wichtig ist. Und ohne Transparenz kann man ja auch nicht zusammenarbeiten. Ja, nur mit Transparenz entsteht auch diese Vertrauensebene, die man dann auch auf einer Dateninformationsebene ablegen kann. Schlussendlich, die Ausgangshypothese von High Value ist ja kollaboratives Projektmanagement im Lieferantennetzwerk. Das heißt, wir sehen hier wieder exemplarisch drei unterschiedliche Firmen. Jede Firma hat seinen eigenen Produktentstehungsprozess, der in sich komplex ist. Und je mehr man in die Automobilwelt eintaucht, sieht man, dass da solche Pläne schon bis tausende Vorgänge und Meilensteine haben in der Planung, die wiederum tausende von Plänen vernetzt haben miteinander, weil jedes Bauelement einen eigenen Meilenstein hat, der wiederum auf den Gesamtfahrzeug-PEP-Terminplan einzahlt. Und somit haben wir erstmal eine Meilensteinkette, die im klassischen Verbund sukzessive sequenziell geteilt wird. Ja, wir sehen hier überall diese Informationslücken. Ja, ein OEM beauftragt einen Tier 1 unter, dann beauftragt der Tier 1 nach Bestätigung den Tier 2 unter und das führt zu einem Zeitverzug hinten raus oder zu einem enormen Druck an die nachgelagerten Lieferketten, Kollaborationspartner. Und die Ausgangshypothese ist eben, wenn man gleich von Beginn eine transparente Terminplanung und Projektplanung aufsetzt für ein gleiches gemeinsames Verständnis, dann kann man einen Zeitverzug hinten raus und einen Arbeitsverzug reduzieren. Das heißt, wir sind dort flexibel für Methodenbausteine individueller Art, ja, auch für jegliche andere. Das ist jetzt nicht nur auf automobilspezifisch festgelegt. Das kann in der Pharmaindustrie sein, in der Aeronautikindustrie, Manufacturing, sonst überall. Überall, wo Kollaboration stattfindet, kann man die Methodenbausteine sich in CPlace beispielsweise zusammen konfigurieren. Diese auch zum Teil, und da sprechen wir von einem Ökosystem, von unserem Firmenpartnern und auch Kunden, wo jeder seine Lösung ähnlich wie bei einem App Store entwickeln kann und auch anderen wiederum zur Verfügung stellen kann. Das heißt, es ist kontinuierlich anpassbar. Wir lernen gemeinsam im Netzwerk und können somit grenzenlos zusammenarbeiten. Abschließend, ich habe nur noch ein paar Demobilder dabei, um sich das auch zu verbildlichen, wie das aussehen kann, das Ganze. Hier wieder die Arbeitsbereiche unterschiedlicher App-Bausteine. Das kann zum einen mal ein eine Portfolio-Management-Sicht sein. Das kann ein agiles Kanban-Board sein für eine Sprintplanung. Das kann aber auch, wie wir es im High-Value-Kontext verwenden, eine komplexe vernetzte Terminplanung sein, klassisch im Gantt, ein Risikomanagement oder auch komplexe vernetzte Strukturen. Und das Tolle ist sozusagen beispielsweise gerade in einem Automobil, wo es immer mehr Softwareanteile in die Funktionsumfänge einfließt, kann ich bei einem Terminverzug direkt sehen, welche komplexe Bauteile denn davon betroffen sind. Und ich habe sofort einen Alarm zu sagen, okay, die Auswirkungen eines Terminverzugs, einer Chip-Krise beispielsweise, hat Auswirkungen auf die und die und die Bauteile, weil das dann über den Terminplan vernetzt direkt auch gleich in andere Daten und andere Apps überspielt werden kann. Und somit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf Ihre Fragen und die nachgehende Diskussion und möchte Sie auch an der Stelle kurz einladen zu unserer DigiCon 2021, wo wir dann auch Themen wie aus dem High-Value-Projekt wieder aufgreifen und Fortschrittsberichte zeigen können am 21. Oktober. Wenn Sie Lust haben, entweder schreiben Sie mir persönlich oder melden Sie sich gerne an und bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen, vielen Dank, Herr Holzmann, für den spannenden Input zu den komplexen Herausforderungen, die sich beim Aufbau von Kollaborationsplattformen in der Automobilindustrie stellen. Ich teile jetzt dann nochmal kurz meinen Bildschirm. Ich denke, Sie können den jetzt wieder sehen. Nochmal kurz zu Ihrer Orientierung die Agenda für unseren Teil der Session 2 eingeblendet. Zum Abschluss werde ich Ihnen jetzt die zwei sozialwissenschaftlichen Säulen unseres Konzepts für kollaborative Dienstleistungsarbeit skizzieren, ehe wir dann in die Question-and-Answers-Runde mit allen Referentinnen gehen werden. Unternehmensübergreifende Kollaboration, und Herr Holzmann hat es in seinem Vortrag auch an sehr vielen Stellen bereits angedeutet, ist nicht allein die Frage adäquaten Toolings. Also das ist auch wichtig. Die technischen Fragen sind, wie er auch gezeigt hat, sehr, sehr wichtig. Sondern aber auch die Frage, wie man das Tool anwendet, also wie damit gearbeitet wird. Das würden wahrscheinlich alle von Ihnen unterschreiben. In der Praxis fällt dieser Aspekt allerdings häufig unter den Tisch und dann wundert man sich, warum die erwarteten Produktivitätssteigerungen bei der Einführung eines neuen Tools ausbleiben. Worauf es dabei aus unserer sozialwissenschaftlichen Sicht ankommt, was wir darüber im Projekt gelernt haben, dazu jetzt zwei, drei Impulse. Die erste Säule unseres Konzepts ist die arbeitsorganisatorische Einbettung. Entscheidend ist es, vernetztes Termin- und Statusmanagement arbeitsorganisatorisch einzubetten, um Vertrauen als Arbeitsmodus aller beteiligten Akteure kollaborative Dienstleistungsarbeit zu stärken. Wie macht man das? Eine erste zentrale Erkenntnis der bisherigen Projektarbeiten ist die Einsicht in die Notwendigkeit, eine gemeinsam geteilte Perspektive auf den Wertschöpfungsprozess zu erarbeiten und einen unternehmensübergreifenden Handlungsraum aufzubauen. Im Produktentstehungsprozess konkret sind dafür zum Beispiel die Synchronisationspunkte zwischen den Unternehmen zu identifizieren und festzulegen. Fragen, die sich dabei stellen, lauten, welcher Input und Output wird an den einzelnen Synchronisationspunkten in welcher Form erwartet? Welche Anforderungen, welche Leistungen werden erwartet? Es ist zweitens sehr wichtig, geeignete Institutionen der Zusammenarbeit zu schaffen. Es müssen Rollenkonzepte und Spielregeln für die Plattform etabliert werden. Die Fragen, um die es hier geht, lauten, was sind neben Input und Output die jeweiligen Spielregeln der Kommunikation und Interaktion? Was sind gegenseitige Erwartungen? Was und wie wird direkt bzw. über die Plattform ausgehandelt? Drittens ist es wichtig, im Blick zu haben, dass mit der Plattform für alle Wertschöpfungsteilnehmer Neuland in der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit beschritten wird. Der Aufbau der Arbeitsumgebung ist als ein Invest, als ein ongoing process zu begreifen und in der Praxis partizipativ mit allen Beteiligten weiterzuentwickeln. Dafür muss man Reviews und Feedback-Mechanismen zum Beispiel in Projektmeetings einbauen und die müssen auch gelebt werden. Ohne der Sache Zeit zu geben, wird es nicht gehen. Insgesamt schaffen diese und weitere Schritte Grundlagen dafür, dass Vertrauen im Prozess entstehen kann und die neue Informationstransparenz im Produktentstehungsprozess nicht als eine Bedrohung, sondern als Basis für proaktives Handeln aller Akteure betrachtet wird. Nur so können dann wirklich bessere Entscheidungen getroffen und die Reaktionsfähigkeit im PEP auch wirklich erhöht werden und natürlich auch mit der Komplexität mit Erwachsenen besser umgegangen werden. Die zweite Säule unseres Konzepts für kollaborative Dienstleistungsarbeit ist die Förderung der Kompetenzentwicklung von Mitarbeitern in interorganisationaler Zusammenarbeit. Tools und Arbeitsorganisation allein reichen nicht aus, um die Potenziale zu heben. Das Ziel muss darüber hinaus sein, Mitarbeiter zu Kollaborationsexperten zu entwickeln. Worum geht es da? Erstens geht es darum, eine Innovationskultur zu erzeugen und bei den Mitarbeitern die Offenheit zu entwickeln, etablierte Pfade zu verlassen und sich aufeinander zuzubewegen. Statt zu sagen, wir haben das immer schon so gemacht, muss es heißen, was können wir besser machen? Zweitens ist es wichtig, eine Komplementarität von IT-Tools und persönlicher Kommunikation sicherzustellen. Informeller Austausch ist nicht nur ein wichtiges Moment, um das Vertrauen als Arbeitsmodus zu stärken, sondern auch, und wir haben das heute Morgen sehr schön beim Herrn Dr. Huchler und beim Professor Bülle gehört, um erfahrungsgeleitetes Lernen im Arbeitsprozess zu ermöglichen und Kollaborationskompetenz aufzubauen. Und drittens müssen die Mitarbeiter befähigt werden, zwischen Linie und Projekt, zwischen Lieferanten und Kunden Spannungsfelder in der Zusammenarbeit auszutarieren. Insgesamt geht es darum, durch Kompetenzentwicklung eine Perspektivenerweiterung bei den Mitarbeitern in der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit zu befördern. Sie können so lernen, statt als ein Netzwerk aus Einzelunternehmen zu handeln, in dem jedes Unternehmen sich primär zunächst mal für sich selbst verantwortlich sieht, Verantwortung für das gesamte Wertschöpfungssystem zu übernehmen. Neben die Plattform muss die arbeitsorganisatorische Einbettung und die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter treten. Zusammengenommen bilden sie die Hauptsäulen unseres Konzepts für kollaborative Dienstleistungsarbeit. Und in dem Maße, wie es gelingt, diese Säulen in der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit aufzubauen, können sowohl die Produktivitätspotenziale digitaler Plattformen gehoben, als auch die Arbeitssituation der Beschäftigten verbessert und ihre Zufriedenheit gesteigert werden. Dabei möchte ich es an der Stelle belassen und ich bedanke mich bei Herrn Dr. Holzmann für den Input und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten Ihnen in der kurzen Zeit einen guten Einblick in unsere Aktivitäten im Projekt vermitteln. Nähere Informationen zum Projekt finden Sie auch auf unserer Website unter highvalue.de. Und jetzt sind wir gespannt auf Ihre Fragen und Anmerkungen und damit übergebe ich an Stefanie.
Ja, vielen Dank an Alexander Ziegler und Herrn Holzmann. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt doch ein wenig interaktiver werden könnten. Und liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, wir würden Sie jetzt gerne dazu schalten. Wenn Sie möchten, schalten Sie auch jetzt Ihr Bild dazu, um Fragen zu stellen. Wir haben schon ein wenig im Chat vorgefunden. Vielleicht wollen Sie aber auch persönlich hier an die Referenten diese Fragen nochmal richten. Wir würden das jetzt freigeben. Ich habe hier meine Kollegin. Sie nickt, es ist freigegeben. Also Sie können sich jetzt gerne bei uns mit dazu schalten.